In der Nacht hatte es leicht geschneit und ihr gefrorenes Haar war golden und kristallen, ihre Augen starr, kalt und hart wie Steine. Einer ihrer gelben Stiefel war vom Fuß gerutscht und stand unter ihr im Schnee. Ihre Jacke zeichnete sich weiß bestäubt im Schnee ab, wo sie sie fallen gelassen hatte, und sie trug nur ein weißes Kleid und hing zwischen den nackten grauen Stämmen der Winterbäume, den Kopf geneigt und die Hände leicht nach außen gedreht, wie bestimmte christliche Statuen, deren Haltung dazu auffordert, ihre Geschichte zu bedenken, den Urgrund der Welt zu bedenken, wo sie ihr Dasein im Leiden ihrer Geschöpfe hat. Der Jäger kniete sich hin, stellte sein Gewehr senkrecht neben sich in den Schnee, streifte die Handschuhe ab, ließ sie fallen und faltete die Hände. Er dachte, dass er beten müsste, doch für so etwas kannte er kein Gebet. Er neigte den Kopf. »Du elfenbeinerner Turm«, sagte er, »du goldenes Haus.« Er kniete lange Zeit da. Als er die Augen öffnete, sah er eine kleine, halb im Schnee vergrabene Form, beugte sich vor, wischte den Schnee weg und hob eine goldene Kette auf, an der ein Stahlschlüssel und ein Ring aus Weißgold hingen. Er steckte sie in die Tasche seines Jagdmantels. Nachts hatte er den Wind gehört, das Werk des Windes. Eine über die Ziegelsteine hinter seinem Haus scheppernde Mülltonne, den draußen im Wald im Dunkel wehenden Schnee. Er blickte zu den kalten, wie emaillierten Augen auf, die im schwachen Winterlicht blau schimmerten. Sie hatte ihr Kleid mit einer roten Schärpe geschürzt, damit sie gefunden wurde, ein Farbfleck in dieser äußersten Trostlosigkeit an diesem Weihnachtstag, diesem kalten, kaum erwähnten Weihnachtstag. Das wäre dann also Chicago im Winter ihres letzten Lebensjahres. In einer Woche würde sie in Stella Maris zurückkehren und von dort aus in die öden Wälder von Wisconsin gehen. Der Contergan-Zwerg fand sie in einem Wohnheim in der Clark Street, in der Nähe der North Side. Er klopfte an die Tür. Untypisch für ihn. Sie wusste natürlich, wer es war. Sie hatte ihn erwartet und eigentlich war es auch kein Klopfen, eher so eine Art Klatschen. Er tigerte am Fußende ihres Bettes auf und ab. Er blieb stehen, um etwas zu sagen, überlegte sich anders, tigerte weiter und rieb sich dabei die Hände wie der Schurke in einem Stummfilm. Nur dass es natürlich keine richtigen Hände waren, bloß Flossen, wie bei einem Seehund. In die linke stützte er jetzt das Kinn, als er innehielt, um sie zu mustern. »Auf vielfachen Wunsch wieder da«, sagte er, »in alter Frische.« »Du hast ganz schön lange gebraucht, um hierher zu kommen.« »Ja, die Ampeln waren die ganze Strecke über gegen uns.« »Woher hast du gewusst, welches Zimmer es ist?« »Simpel, Zimmer 4C, ich hab's vorausgesehen. Womit bezahlst du?« »Ich hab noch Geld.« Der Zwerg blickte sich um. »Gefällt mir, was du aus der Bude gemacht hast. Vielleicht können wir nach dem Teeangang durch den Garten machen. Was hast du vor?« »Ich glaube, du weißt, was ich vorhabe.«
»Ja.«
»Sieht alles nicht so vielversprechend aus wie?« »Nichts ist für immer.« »Hinterlässt du ein paar Zeilen?« »Ich schreibe meinem Bruder einen Brief.«
»Ein freudloses Resümee, möchte ich wetten.«
Cormac McCarthy. Der Passagier. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingel.